Ja, meine Lieben, also jetzt müssen wir weiter tun mit unseren Seligpreisen.
Ja, ich bin schon sehr darauf eingestellt.
Ja, genau. Also wir haben bereits besprochen die ersten beiden Seligpreisungen. Wir haben also die erste besprochen, wo es geht um die geistig Armen oder geistlich Armen oder auch besser gesagt um den Geist Bittenden, also die Bettler um Geist, die Bittenden um Geist. Das hängt also sehr stark zusammen mit dem physischen Leib des Menschen, weil dadurch, durch den physischen Leib und namentlich durch die heute so starke Fesselung ans physische Gehirn, also wo unser Bewusstsein also so ganz stark daran gefesselt ist, sind wir eben geistig arm geworden. Also die geistig Armen sind gerade nicht die Menschen, die Minderbemittelten, sondern am meisten sind es also die hochintellektuellen Menschen, die also ganz im Kopf leben, die sind also geistig am ärmsten. Weil das heißt, da ist wirklich die Bindung an das physische Gehirn fast unlösbar geworden oder sehr schwer lösbar geworden. Also das ist heute ein zentrales Problem, weil das hat also so, ich sage mal, in den letzten 10, 15 Jahren einen massiven Schub in die Richtung gegeben. Also dass viele Menschen, also namentlich die jetzt in die Ausbildungssituation kommen, dann durch das Bildungssystem auch so wie es ist, kaum mehr anders können, als so zu denken, wie es im Grunde das Gehirn diktiert und wie das Gehirn durch das Bildungssystem letztlich programmiert wurde. Also dort stehen wir, weil das ist also zugleich eine totale Gehirnwäsche im Grunde. Ohne dass man jetzt Verschwörungstheorien machen muss, weil die Leute, die das planen und diesen Unterricht entwerfen und so weiter, haben selber keine Ahnung davon. Sie haben keine Ahnung davon. Sie sind halt ein Werkzeug, namentlich der arimanischen Mächte und was im Hintergrund noch alles steht, aber das ist halt die arimanische Welle, die jetzt ganz stark, also etwa seit der Jahrtausendwende, ganz stark hereingebrochen ist. Ja, seit 98, ja. Also die Wirkungen von 98 sind gewaltig. Sind gewaltig in Wahrheit. Also zur Erinnerung, dass 1998 war die dreimalige Wiederholung der Zahl 666. Und das heißt, da ist mit einer sehr starken Widersacherwirkung zu rechnen. Einfach auch, aber es ist das immer ein Zeichen, dass auf der anderen Seite sehr viele geistige Möglichkeiten vorhanden sind. Das ist einfach eine Aufgabe, die der Menschheit gestellt wird damit. Eine große Aufgabe. Da wird dann eben gesagt in dieser Seligpreisung, also selig sind die im Geiste arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und naja, ja, es ist.
Da sagt sie das ernst,
ja, weil das zu wenig ist. Wir haben ja 9 Lobpreisungen.
Ja, richtig. Also es wird Verschiedenes angesprochen. Nein, es ist richtig. Also besser wäre hier erstens einmal wirklich der Ausdruck, selig sind die Bittenden um den Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Das heißt, sie stehen eigentlich davor, den Zugang zu bekommen. Weil ein zeitgemäßer Zugang zum Geistigen kann, und das ist der springende Punkt, eigentlich nur dann erfolgen, wenn man durch diesen Nullpunkt durchgegangen ist. Und wenn man sozusagen diesen Nullpunkt auch in sich trägt irgendwo, weil der ist erst die Basis, dass wir wirklich frei sein können. Und daher beginnt auch das Zeitalter der Freiheit erst so richtig jetzt. Und nur die Freiheit hat ja immer die zwei Seiten, Freiheit von, kann heißen eben Freiheit vom Geistigen letztlich. Und die Frage ist, wird es eine Freiheit zu? Und wenn wir eben Bittende um das Geistige sind, das heißt uns zuwenden der geistigen Welt aus eigener, ganz bewusster, freier Entscheidung, nicht eben aus alten Kräften heraus, sondern aus bewusster, freier Entscheidung mit vollem Wachbewusstsein, dann eröffnet sich uns das Himmelreich, weil dann mal das erste Putz auch davon, das ist schon klar, das ist uferlos, aber dann ist ein Durchbruch möglich und eben erstmals so, dass wirklich für mehr Menschen, sicher einzelne Eingeweihte sind immer vorangegangen, aber worum es heute geht, ist, dass es etwas ist, was zumindest für etwas mehr Menschen möglich wird, sicher noch nicht jetzt in unserer Zeit für die Massen, aber doch für immer mehr einzelne Menschen, die sich eben aktiv darum bemühen, ein Zugang möglich wird, bei dem wirklich voll und ganz und wach das Ich dabei ist. Und wo nicht also das Ich ausgeschlossen, ausgeschaltet werden muss, also um den Zugang zum Geistigen zu bekommen, wie es eben in alten Zeiten, namentlich in vorchristlichen Zeiten der Fall war. Nur die Zeit von Christi Erdenleben bis heute ist da zwar eine riesige Übergangsphase irgendwo, wo zwar Einzelne diesen Weg schon gehen konnten, aber jetzt theoretisch ist es jedem Menschen möglich, wenn er das aktiv anstrebt. Und es ist eigentlich nur wirklich jetzt einen Schritt weit entfernt in gewisser Weise. Nur der Schritt ist schwer zu gehen. Es ist so ein bisschen wie der Mephisto im Faust 1 sagt, zwar ist es leicht, doch ist das Leichte schwer. Also es gehört gar nicht viel dazu, aber man muss also den Mut aufbringen, diesen Schritt zu wagen. Weil der Schritt zugleich auch bedeutet, eben gerade für den heutigen Menschen, dass sich dieser Abgrund auch seinem Bewusstsein eröffnet. Das war in der Vergangenheit auch bis zu einem gewissen Grad der Fall, aber nicht so stark wie heute. Nämlich deswegen, weil bei der alten Einweihung all diese Kräfte durch die Wirkung der Priesterschaft, die mitgewirkt haben an der Einweihungszeremonie, diese Kräfte weitgehend gebannt wurden. Und der Einzuweihende vielleicht ein paar Schatten davon mitbekommen hat, aber heute bekommt man viel mehr davon mit. Und man muss damit rechnen und weiß also, das sind die Kräfte, die ich aus meinem Ich heraus überwinden muss. Die kann niemand anderer für mich überwinden. Das sind nämlich eben auch die Dinge, namentlich, die wir durch unser Karma mit uns schleppen, über viele, viele Inkarnationen aus der Vergangenheit. Und die kann niemand anderer aufarbeiten als wir selber. Und das sind Ungetüme. Das sind wirkliche Ungetüme, die wir da mitschleppen. Weil wir müssen rechnen, das reicht zurück bis in die sogenannte lemurische Zeit, also wo wir erstmals die Erde betreten haben, also mit dem Sündenfall beginnend sozusagen, als der Mensch auf die Erde abgestiegen ist, etwa ab dieser Zeit beginnt sich Karma auszubilden. Und namentlich also in diesen Anfangszeiten haben wir natürlich, als das Ich ja nicht mehr als ein Funke war im Grunde, ein kleiner Funke und das eigentlich Geistige ja noch gar nicht durch das Ich wirklich hereinkam, sondern eben durch die Wirkung der Hierarchien, die in den Astralleib des Menschen letztlich hineingewirkt haben. Dadurch kam das eigentlich Geistige und dadurch hat der Mensch seine geistige Orientierung gefunden und das Ich war noch also ein ganz, ganz kleines Baby und hat aber dadurch natürlich durch diese schwachen Kräfte viele Fehler begangen auch. Also hat sich durch die Widersachermächte zu vielen Fehlern hinreißen lassen.
Hat schon nicht viel geändert?
Im Grunde nicht. Im Grunde nicht. Das stimmt schon. Und wir hätten natürlich heute mehr Möglichkeiten, dem entgegenzutreten. Also damals waren die Menschen tatsächlich fast hilflos diesen Widersachermächten ausgeliefert. Ich meine, heute muss uns klar sein, dass wir eigentlich nur vorwärts kommen können, wenn wir mit unserem Ich diesen Widersacherkräften entgegentreten. Wir mit unserem Ich. wenn wir das tun, dann kommt schon auch genug geistige Kraft herein, um das zu bestehen. Aber der Impuls muss absolut von uns ausgehen. Und
dieses Ich, das ist ja ein merkwürdiges Wesen.
Ja.
Das kann fragen.
Richtig, ja.
Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel.
Da liegt der ganz wesentliche Schlüssel. Zu wenige Menschen fragen heute noch, nämlich bei den wesentlichen Dingen. Und ich möchte sogar sagen, sie vermeiden es peinlich, die Fragen zu stellen. Weil das hängt eben damit zusammen, eben das haben wir vorher besprochen. Und diese Angst vor dem Geistigen ist natürlich auch verbunden mit der Angst vor dem da unten.
Ja.
Weil wir kommen nicht in den Weg, darüber uns dem zu stellen. Und ganz bewusst zu sagen, nur ich, aus meinem Ich heraus, kann das umwandeln. Ich kann dieses Untere vergeistigen, sodass es eben nicht mehr Widersacherkraft ist. Und weil es da unheimlich viele Kräfte im Grunde drinnen stecken, die für unsere weitere Entwicklung notwendig sind. Das sind alles die Kräfte, an die die Hierarchien da oben, zumindest bis zum Erdenleben des Christus, überhaupt nicht herankonnten. Das sind aber starke Kräfte. Und geändert hat sich das bis zu einem gewissen Grad durch das Erdenleben des Christus, weil der Christus sich ja verbunden hat mit diesen Kräften und dadurch in gewisser Weise die mit ihm verbundenen Hierarchien auch einen gewissen Einblick haben, ohne aber wirklich mit diesen Kräften selber umgehen zu können. Also die Engelwesenheiten können dadurch nichts verändern in Wahrheit. Der Christus kann etwas tun, aber er kann es auch nur in dem Maße tun, als wir aus unserem Ich heraus aktiv werden. Also das ist also auch ein wesentliches, die Verwandlung der Erde hängt mit von uns ab. Wir können sie nicht ohne Christus, aber er auch nicht ohne uns. Also wir können nicht erwarten, naja, wenn wir es halt nicht schaffen, wird er es schon machen.
Das ist schon eine erschütternde Tatsache.
Das ist eine erschütternde Tatsache. Aber die hängt eben darin, dass das unser Karma ist, mit unserem Karma zusammenhängt. Und der Christus ist zwar und wird immer mehr zum Herrn des Karmas, aber das bedeutet nicht, dass er es einfach auflösen kann für uns. Er kann die vielen, vielen Folgen unserer Taten, die in der Welt geschehen sind, auf sich nehmen. Das heißt, ich habe die Sünden der Welt auf mich genommen oder er hat die Sünden der Welt auf sich genommen. Aber das heißt nicht, dass er das ändern kann, was wir durch unser Ich ändern müssen. Weil wir haben an unserem Ich dadurch etwas zerstört oder etwas kleiner gemacht, etwas schwächer gemacht. Und das müssen wir ausgleichen. Niemand kann unser Ich ändern als wir selber. Weil das die Problematik des Karmas ist, dass das Ich in seiner Schöpferkraft, in seiner geistigen Kraft schwächer geworden ist. Mit jeder Untat, die wir begehen, schwächen wir unser Ich. Das ist das Problem. Wir schwächen etwas von diesem im Grunde unendlichen Potenzial, das wir am Anfang mitbekommen haben. Man muss denken, unser Ich ist ein Geschenk der Elohim primär mal, in dem die ihre Ich-Kraft hingeopfert haben, mit dem ganzen geistigen Potenzial, das da drinnen steckt. Und nur wir können dieses Potenzial oder konnten es nicht von Anfang an nützen in vollen Umfang, können sie auch jetzt nicht und werden es während der ganzen Erdentwicklung nicht in vollen Umfang nützen können. Wir müssen uns sozusagen das erst zu eigen machen. Und wir können aber auch, wenn wir also unser Ich sozusagen verraten, indem wir also eine widergeistige Tat begehen, erschweren wir uns den Zugang zu diesen oder verriegeln uns den Zugang zu gewissen geistigen Kräften, die potenziell für uns zur Verfügung stehen. Das ist das Problem. Also es ist so wie, wenn man könnte jetzt sagen, gut, am Anfang stehen wir am Nullpunkt. Wir haben ein riesiges geistiges Potenzial hinter uns, haben aber noch überhaupt nichts davon genützt. konnten es nicht nützen. So, jetzt fangen wir mal an, was zu tun. Wenn es gelingt, wirklich durch das Ich aus dem Geistigen was herauszuholen, ist unser Ich kräftiger geworden, ist stärker geworden. Weil jetzt diese geistige Kraft, wie soll ich sagen, nicht mehr potenziell bloß ist, sondern aktualisiert wurde. Also sie ist jetzt unseres geworden. Sie ist aktiv geworden. Sie ist eine Kraft, die wir zur Verfügung haben. Wenn wir aber eine Tat begehen, die wieder das Geistige letztlich gerichtet ist, die namentlich eben durch Einflüsterungen der Widersacher, denen wir halt zu willig folgen, dann kann es erstens einmal passieren, dass wir auch eine Kraft, die wir bereits aktualisiert haben, wieder verringern oder sogar verlieren. Aber es kann sogar so weit gehen, dass wir uns überhaupt den Zugang zu dem, was da alles als Potenzial vorhanden ist, zumindest erschweren. Ich will nicht sagen komplett vermauern, aber zumindest erschweren. Also wir bauen Hindernisse auf. Wir machen es uns schwerer, etwas aus dem, was potenziell uns zugänglich ist, hereinzuholen und zu unserem zu machen. Und der Punkt ist, das kann niemand ändern, außer wir selbst. Der Christus kann uns helfen, dass also die äußeren Folgen unserer Untaten und was sie für die Welt bedeuten, dass das nicht die ganze Welt zerstört. Da kann er uns helfen. Das heißt, er hat die Wirkungen unserer Sünden auf sich genommen. Aber was mit unserem Ich passiert, das ist unsere Angelegenheit. Das können nur wir machen, weil sonst ist es eben nicht unsere Tat. Das wäre nämlich eine Auslöschung des Ich in Wahrheit. Darum kann er es nicht machen. Also, weil dann ist es nicht mehr unseres, dann ist es keine freie Tat von uns mehr. Und einfach in der Anfangsphase, wo das Ich noch sehr schwach war, sind wir also wirklich so ziemlich wahrscheinlich in jedes Fettnäpfchen hineingetreten, was sie irgendwo angeboten hat. Weil die Widersacher es natürlich auch schön aufstellen, dass sie gut im Wege liegen, während der Aufstieg zum Geistigen eher schwierig ist. Das ist irgendwo die eher schwierigen Pfade. Also das heißt, wir schleppen aus dieser Zeit schon einmal gewaltige Mengen mit. Und wenn wir heute jetzt agieren, dann müssen wir rechnen, dass aber diese entgegengesetzlichen Kräfte, diese karmischen Kräfte da sind. Die fordern uns einerseits auf, sie umzuarbeiten, sie loszuwerden, aber sie sind zugleich auch mit der Antriebskraft in endlicher Weise weiterzutun. Also da kann man nicht einfach sagen, na gut, das sind also die Fehler der Vergangenheit, die ruhen halt da und warten aufgearbeitet zu werden, sondern es sind durchaus aktive Kräfte, die also in uns auch die Neigung erzeugen, sehr leicht die Neigung erzeugen können, in der Richtung weiterzutun und das noch stärker zu machen. Weil das Ich hat eigentlich, das wirkliche Ich hat zwar das Bestreben, das aufzulösen, das umzuarbeiten, aber die Widersacher arbeiten daran, diese Kräfte weiter zu schüren und macht auch weiter in der Richtung. Also dann, weil nur auf diese Art würde es ihnen gelingen, den Menschen letztlich ganz aus der Erdentwicklung herauszuziehen und in eine andere Entwicklung hineinzu bringen, in eine Welt, die so irgendwie nach dem Muster gestaltet wäre, wie jetzt geistig das Erdinnere gestaltet ist. Also das, man kann sagen, aus geistiger Sicht, natürlich jetzt nicht aus physikalischer Sicht, aber aus geistiger Sicht ist die Erde sehr wesentlich die Schlacke unserer karmischen Verfehlungen. Also wenn man geistig die Erde betrachtet, könnte man also aus einer Perspektive sagen, die Erde besteht im Wesentlichen aus unseren karmischen Verfehlungen. Das ist also ein ziemlich schwerer Brocken.
Mit dem Urielblick betrachtet.
Mit dem Urielblick betrachtet, richtig.
Aber Gott sei Dank gibt es
ja da einen Brauch. Ja, richtig, richtig. Und eben wir sind heute eben in der großen Gefahr, dass wir wirklich total mit unserem Ich jemand das gekettet werden. Und das hängt im Kleinen eben damit zusammen, dass unser Denken, namentlich unser Denken, eben ans physische Gehirn gefesselt wird. Und Ahriman würde dann, wenn das vollkommen gelänge, erreichen, was eben sein Ziel ist, dass das Ich des Menschen in Wahrheit sich nicht inkarnieren kann, aber auch nicht aufsteigen kann. Sondern ganz in Erdnähe bleibt, aber gleichsam über dem Körper schwebt, der aber seine Intelligenz jetzt völlig als Gehirnautomat im Grunde produziert. Und die Intelligenz würde sehr groß sein, also das ist keine Frage. Und sie würde auch, es würde auch dorthin kommen, durchaus, möglicherweise geht es in dem Buch eher darum, in der falschen Weise dann allerdings, dass es wirklich gekoppelt wird mit technischen Möglichkeiten, mit technischen Medien und so weiter. Also an solchen Dingen wird ja schon gearbeitet, massiv gearbeitet. Und das wird also sicher noch, also zumindest in unserem Jahrhundert, in größerem Maßstab passieren, dass Mensch und Maschine und Computer also einmal vor allem auch auf der Intelligenzebene zusammengekoppelt wird. Also wo dann wirklich sozusagen das Handy und das Ding integriert ist. Ja. Einfach.
Bei behinderten Gliedmaßen hat man ja das schon gemacht.
Ja.
Das sind einfach Sensoren, die sogar auf die Gedanken des,
des
Patienten
reagieren. Ja.
Die bewegen dann den Muskel.
Absolut. Also absolut. Gibt es alles Mögliche. Also was man auch schon machen kann, man kann einerseits also durch Gedankenimpulse, eben über die elektrischen Reize, die entstehen, kann man Geräte steuern. Das funktioniert recht gut. Man muss einfach ein bisschen trainieren, aber das geht recht gut. Aber man kann auch schon das Umgekehrte. Man kann auch durch elektrische Impulse bestimmte Erlebnisse auslösen und bestimmte Gedanken sogar auslösen.
Wie geht das?
Naja, auf dem umgekehrten Weg, also indem jetzt durch elektrische Impulse gezielt ganz bestimmte Gehirnpartien gereizt werden.
Und das hat zur Folge, dass man andere Gedanken
hat. Ja, ich meine, man kann sich dagegen wehren. Also das heißt, bei den Versuchspersonen oder so, die müssen halt jetzt während des Versuches dürfen sie keinen Gegenwillen dagegen. Also sie müssen sich sozusagen offen machen dafür, es geschehen lassen. Also auf das müssen sie sich mit dem Bewusstsein einstellen. Aber dann funktioniert das. Dann funktioniert das bereits. Also das wird weitergehen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass die Steuerung so stark möglich ist, dass also unter Umständen dann der menschliche Wille nicht mehr so leicht dagegen ankommt. Ich meine, jetzt ist es noch leicht, man braucht nur sagen, ich will das jetzt nicht und es funktioniert nicht mehr. Aber
es gibt ja Spritzen, die die Menschen willenlos machen.
Auch das.
In einer Trance drinnen sind. Dann gibt alles rein.
Auch das, ja, auch das. Aber es wird dann selbst sogar bei vollem Bewusstsein passieren. Das ist der Punkt. Also, ich meine, es ist trotzdem ein völlig unnatürlicher Zustand, weil dann das Ich wirklich ausgesperrt wird. Es wird von seinem eigenen Organismus ausgesperrt im Grunde. Es hat dann keinen Zugang letztlich zu den ganzen Leibeshüllen. Es schwebt einfach drüber.
Und damit ist es ja ohnmächtig.
Damit ist es ohnmächtig, ja. Damit ist es ohnmächtig und es kann jetzt weder vor und zurück. Also es ist ein ganz merkwürdiger Zustand, weil es kann auch nicht, so wie es nach dem Tod passiert, dass es also seinen Weg durch die geistige Welt macht. Und dadurch also sich Kräfte holen kann, das Karma dann wieder aufzuarbeiten in einer nächsten Inkarnation. Es kann also nur so aus Ferne zuschauen, da unten ist eigentlich ein riesiges Aufgabenfeld, aber ich kann weder hinauf mir neue Kräfte holen, noch hinunter da irgendwas bearbeiten. Also das ist eine Situation, die durchaus droht. Und es gibt sicher nur sehr wenige Menschen, die sich dessen aber bewusst sind, dass wir auf diese Situation zusteuern. Und sicher am wenigsten die diese Dinge machen. Man darf nicht glauben, die Forscher, die das jetzt ausprobieren, das sind die großen Dämonen, die jetzt die Menschheit verderben wollen. Die glauben, sie tun was Gutes.
Die sind in der Macht. Die machen.
Ja.
Die machen es möglich.
Sie machen es möglich, ja.
Ich habe mal gelernt, in der Sozialpädagogik geht das Lernen völlig anders als bei Kindern.
Ja.
In der Sozialpädagogik, das heißt eigentlich in der Erwachsenen, im Erwachsenenlernen,
ja,
wird erst gehandelt und dann hinterher drauf geschaut.
Ja.
Um das Ganze anzuschauen, auszuwerten, andere Zielsetzungen zu
vereinbaren. Ja, genau. Ja.
Und ich glaube, da liegt so eine gewaltige Gefahr.
Ja, richtig. Ja. Es wird gemacht, ja. Und wir leben in dem Zeitalter, wo mit einem gewissen Recht natürlich der große Drang da ist, zu machen, zu tun, die ganze Welt eigentlich umzugestalten. Und das ist an sich ja nicht unrichtig. Wir müssen sie eigentlich umgestalten. Aber es geht halt in die falsche Richtung dann. Und das ist das Problem. Und wir sehen dann oft erst nachher, wo die Probleme liegen. Aber es ist ganz einfach so heute, was machbar ist, wird letztlich auch gemacht. Wir sind absolut diese Zauberlehrlinge, also, und es ist einfach vieles heute in absoluter Griffweite. Und die Entwicklung ist rasant in die Richtung. Natürlich wird schon immer wieder auch werden moralische Fragen gestellt und es gibt ethische Kommissionen dazu und so weiter aber man kann sich sicher sein, in irgendeinem Winkel der Welt wird es gemacht, wenn es machbar ist. In dem Moment wird es gemacht und wenn man dann sieht, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, die scheinbar so fantastisch sind, wird es auch dann im breiteren Maßstab gemacht. Also, mein Gott, vor einigen Jahrzehnten hätte man sich nicht gedacht, dass Organtransplantationen oder sowas gibt, heute ist das Routine. Mit durchaus großen Auswirkungen, also auch auf die Inkarnation des Menschen natürlich. Weil zum Beispiel, wenn ein Herz transplantiert wird, dass das eigentliche Zentrum und Sitz des Ich ist, ja gar nicht das Hirnkastel oben, sondern da ist das eigentliche Zentrum, wo es sitzt, hat das natürlich einen Einfluss darauf. Bedeutet also eine immense karmische Verwicklung, die da drinnen passiert, das bis dorthin gehen kann, dass eine Auswechslung des Ich stattfindet. Bis dorthin kann das gehen. Ich meine, merkt man nicht so einfach äußerlich, weil äußerlich schaut er immer nur so aus wie vorher. Und er verfügt auch über das Gedächtnis natürlich, weil das sitzt im Ätherleib drinnen. Und der Astralleib ist auch noch sozusagen da, aber plötzlich sitzt ein anderes Ich drin und kennt sich nicht aus.
Aber selbst der Astralleib wird beeinflusst.
Wird auch schon beeinflusst, natürlich.
Der Fall, der hat da ein neues Herz bekommen.
Ja.
Dann hat er Gewohnheiten angenommen, die er vorher nicht hatte.
Ja.
Die hat er von dem Spender
übernommen. Ja. Also gerade die Gewohnheiten hängen sehr stark an mit dem Ätherleib zusammen.
Beim Essen,
also,
da wurde es.
Ja. Also bei Organtransplantationen, je nach Organ, spielen einmal auf jeden Fall die zwei eine wesentliche Rolle und der Ätherleib, der hat was zu tun, also eben mit den Gewohnheiten, die drinnen sitzen. Hat auch was zu tun, natürlich gerade also bei Herztransplantationen mit den moralischen Qualitäten, weil da also moralische Gewohnheiten sitzen sehr stark im Herzen drinnen, also im Ätherbereich des Herzens. Und Es wird natürlich nicht der ganze Ätherleib ausgetauscht, dann wäre ja wirklich das ganze Gedächtnis weg oder was. Kann im Übrigen auch zu Gedächtnisstörungen natürlich führen, sowas, also weil das in Unordnung kommt. Also diese Dinge sind nicht so harmlos, sondern ein wesentlicher Eingriff. Aber ich meine, was in Zukunft auch kommen wird, man wird künstliche Organe züchten und diese Dinge. Also das ist im Gange. Das ist im Prinzip im Gange. Das ist also auch alles relativ in Griffweite. Also das.
Da bilden sich die Schweine, glaube ich, so an,
gell? Ja, richtig, ja. Ja, weil das sind sehr eng, genetisch sehr eng verwandt mit uns und das passt sehr gut. Und dann hat man immer diese Abstoßungsreaktionen und Dinge. Das sind alles Dinge, die kommen werden, die in gewisser Weise auch kommen müssen. Aber die Frage ist immer in welcher Weise. Also wir sind in vieler Hinsicht heute daran, uns sozusagen selbst neu zu entwerfen in gewisser Weise und umzubauen. Und was halt äußerlich geschieht, ist so das Spiegelbild dessen, was aber eigentlich aus dem Geistigen heraus passieren müsste.
Und ich habe jetzt eine Frage.
Ja.
Die Anthroposophie lehrt, dass die gesamte Welt aus einem Opfer der Krone entstanden.
Ja.
Und das in jeder Hierarchie zeitgemäß zu dem, was der nächste Entwicklungsschub für die Menschheit darstellt, wieder ein Opfer beinhaltet.
Ja.
Könnte es sein, dass mit diesen Bildern, die du jetzt
gehört
hast, etwas eintreten wird oder könnte, dass sich Menschen bewusst in so ein Maschinenkonstrukt, ich einmal, hineinopfern könnte.
Mhm.
Ich weiß keine Antwort.
Ja.
Damit dieses Unwesen Maschine oder Maschinen auf den rechten Weg gebracht
werden. Ja. Ja, darum, ich denke schon, in gewisser Weise wird das so sein. Darum habe ich vorhin gesagt, es wird kommen und es muss in gewisser Weise auch kommen. Das hängt auch mit zusammen, wenn man so will, mit der Erlösung Arimans oder mit der Verwandlung dieser Kräfte auch. Nicht wahr? Es geht eben darum, die Maschinen werden eigentlich dann erst heilsam werden, wenn sie gerade diese enge Verbindung mit den Menschen haben, aber wo eben jetzt nicht die Maschine den Menschen steuert, sondern eben der Mensch die Maschine durchdringt. Wir sind also auf dem Weg, wo wir mit unserem Wesen, letztlich mit unserem Ich, alles durchdringen müssen. Wir müssen die ganze Erde bis in die tote Materie hinein durchdringen. Und Maschinen sind sogar noch einen Schritt darunter in gewisser Weise. Sie sind eigentlich noch unter dem, sie sind was untersinnlich, unterphysisches in gewisser Weise durch die Art der Zusammenstellung der Kräfte.
Das heißt nicht, wie es dann mit deinen Enkeln geht, aber dein Enkel, der größere, der hat zu den Maschinen schon eine tolle Beziehung. Der sagt, Ei, Auto, oder Ei, Waschmaschine.
Ja.
Da ist eine Beziehung schon da.
Ist mir noch nicht aufgefallen. Nein, nur der Kleine ist gemüthafter.
Ja.
Gemüthafte man der andere auch, aber der Jüngere ist
Ich meine so in.
Echt zu deiner Maschine eine Beziehung. Und das geht so weit, ich habe das jetzt übernommen. Also wenn ich den Computer einschalte, sage ich bereits Computer.
Ja.
Den habe ich am Schirk angeschaut und habe gedacht, lästig.
Ja.
Aber ich denke, das mit denen haben wir uns auseinanderzusetzen. Weil die Maschinen haben schon eine derartige Intelligenz oder Intelligenz nicht, eine derartige Kraft und eine derartige Masse. Wir sind ja nur mehr von Maschinen.
Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja. Nein, es stimmt schon, wir können uns nicht leisten, also das sozusagen links liegen zu lassen und sagen, das gehört halt Mariemann. Und weil dann wird es sehr ungesund werden. Also das heißt. Ja, dann kehrt sich's vollkommen gegen uns. Also das es muss halt jetzt jeder für sich entscheiden, wie viel Kraft er dafür auch schon aufbringen kann, ohne dass nämlich das Umgekehrte passiert. Weil was heute großteils passiert, ist halt wirklich das Umgekehrte, dass die Maschinen vom Menschenbesitz ergreifen. Das ist ja jetzt schon der Fall. Ich meine, wenn man schaut, wie es alle ununterbrochen hängen an dem, frage ich mich schon, wer wen beherrscht. Also das ist dann eben genau das Verkehrte.
Die sagen eh nicht Ei-Maschine.
Nein.
Ah, oh, die dann reingezogen.
Ja, ja, richtig, ja.
Kommt gar nicht dazu.
Richtig, ja. Nein, also wenn das Bewusstsein da ist, dass das etwas ist, was auch von meinem Ich durchdrungen werden muss, dann ist das genau das, was kommen muss. Das ist schon richtig, weil wir müssen letztlich die ganze Erde zu einer neuen Schöpfung umarbeiten, in gewisser Weise, also wo unser Ich dabei ist. Und in dem Maße, in dem das gelingt, wird überhaupt erst die nächste planetarische Verkörperung möglich, oder beziehungsweise wird ihre Qualität sehr wesentlich davon abhängen.
Du meinst jetzt die Jupiter?
Die Jupiter, genau, also das neue Jerusalem. Mhm. Das wird sehr wesentlich, weil alles, was wir hier nicht mit unserem Ich durchdrungen haben, wird dort fehlen. Einfach, das fällt raus. Das erlauben sich dann die Widersachermächte, bilden sozusagen einen separaten Himmelskörper und können dort damit umgehen, und das fehlt uns aber dann.
Aber ich frage mich, ob wir das bei der Natur nicht schon versäumt haben, dass man, weißt du, ob das nicht schon ein Schritt weiter ist.
Naja.
Inzwischen war ja Natur, und die hätten wir ja auch verwandeln.
Ja, ja.
Sollten wir verwandeln.
Naja.
Und aufnehmen und
Das ist schon richtig, das ist schon richtig. Wir haben aber schon noch eine gewisse Chance dazu, weil es geht aber auch insofern darum, weil wir letztlich eben die Natur auch in dieser Art verwandeln müssen. Also das heißt, nur die Erhaltung der Natur, wie sie einfach war in der Vergangenheit, genügt nicht. Das reicht auch nicht. Ich meine, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass wir sie jetzt auch so ziemlich an den also ein ziemliches Leid angetan haben einmal und sie zurückgedrängt haben. Aber es muss sozusagen ein Neubeginn kommen. Also es heißt, wie soll ich sagen, in allen Bereichen nicht zurück zur Natur im alten Sinn, sondern vorwärts zur Kultur, aber im Sinne einer, wie soll ich sagen, eines erweiterten Agrikulturbegriffes, wenn man so will. Das ist mit der Gedanke von der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Da geht es nicht nur darum, dass wir halt ein gesundes Essen haben. Das ist ein Nebeneffekt, ein positiver Nebeneffekt. Aber es geht eigentlich um eine Verwandlung der Natur. Und ein Wiederzuführen von geistigen Kräften, die nicht mehr da sind. Man muss dazu sagen, dass die Natur nicht nur durch den Menschen leidet, sondern sie ist an sich bereits auf einem absteigenden Ast, für sich genommen. Ich meine, man kann es natürlich nicht abstrakt den Menschen von der Erde abtrennen, aber es hängt mit der Menschheitsentwicklung als solcher zusammen. Aber ich meine eben jetzt, es liegt nicht nur an den Zerstörungen, die wir jetzt gerade in unserer Zeit herbeiführen, sondern die Natur als solche ist bereits in die Abbauphase übergegangen. Also das heißt, aus ihren eigenen Kräften, selbst wenn wir jetzt sagen, gut, wir ziehen uns zurück, Natur mache, dann wird sie deswegen nicht auf Dauer neu aufblühen. Es wird sie manches erfangen einmal sicher, aber im Großen und Ganzen wird dann sehr wohl ein sehr schneller Verfallsprozess auch weitergehen. Also im Gegenteil, wir haben die Aufgabe, gerade jetzt diesen natürlichen Verfallsprozess dem entgegenzutreten und etwas Belebendes in die Natur zu geben und dadurch den Erdenplaneten eigentlich überhaupt dem Erdenplaneten überhaupt erst zu ermöglichen, sein Entwicklungsziel zu erreichen. Die Gefahr besteht nämlich eben auch durch namentlich den alemannischen Einfluss und da unten, dass eine vorzeitige Zerstörung stattfindet. Weil die Abbaukräfte, die kommen sehr wesentlich von da unten, die sind einmal da. Und das heißt, wir sagen, wir ziehen uns zurück und rühren die Natur nicht mehr an, wären diese Kräfte trotzdem da und die würden zu einem sehr, sehr schnellen, zu einer sehr, sehr schnellen Zerstörung der Erde führen. Also einer frühzeitigen, einer frühzeitigen Alterung oder Mumifizierung der Natur, sagen wir so. Weil das ist es, was der Arimann machen möchte, im Grunde. Es würde sich die Natur zu einer Art Riesenmaschinerie umwandeln. Die hätte so eine Art gespenstisches Maschinenleben mit einer sehr großen arimanischen Intelligenz. Aber das ist so in etwa die Vorstellung, die halt der Arimann davon hat. Und also das heißt, diese Zerstörung würde nicht gleich zu einer Zerstäubung führen, aber es würde alles das, was für die menschliche Entwicklung und der anderen Wesen, die auf der Erde sind, notwendig ist, würde wegfallen dadurch immer mehr. Also das, weil im Grund will das der Arimann, die ganze Erde zu einer großen Maschinerie machen und den Menschen als Teil davon. Mit den Ichen, die knapp über der Erdoberfläche sozusagen schweben, bildlich gesprochen, dadurch einen gewissen den Zugang zum Geistigen ja haben, das Ich hat ihn, und der Arimann hofft, dass er das anzapfen kann irgendwo. Dann hätte er seine perfekte Welt irgendwo. Mehr oder minder abgeschlossen vom Rest der Welt, aber mit einem Tor nach oben irgendwo, durch die Menschen-Iche. Und durch Menschen-Iche, die jetzt weder vor noch zurück können irgendwo. Und also das liegt alles im Grunde in dieser ersten Seligpreisung drinnen, mit der Gefahr fertig zu werden. Und die zweite, die damit verbunden ist, die Belebung der Ätherkräfte. Das ist dann das zweite. Also selig sind die, der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder das heißt auch selig sind die Trauern, denn sie sollen getröstet werden. Das Leid hängt also zusammen mit dem Ätherleib. Dort hat es eine Wurzel, also wo das Ätherische nicht richtig funktioniert. Bewusst wird es natürlich erst durch den Astralleib. Aber die eigentliche Wurzel liegt darin, dass eine Disharmonie im Ätherischen da ist. Also das ist das, was zu Krankheiten führt und so weiter auch. Aber auch, ich glaube, ich habe das schon einmal erwähnt, zum Beispiel, wenn man einen geliebten Menschen verliert, mit dem man sehr eng im Leben verbunden war, eben eine Lebensgemeinschaft hatte, das heißt eine Gemeinschaft auf der ätherischen Ebene, dann ist der Tod dieses Menschen auf jeden Fall einmal ein Riss im Ätherischen. Da passiert was. Und wenn man nicht den Ausgleich schafft, in einer gewissen, zumindest halbbewussten Weise, also so, dass man jedenfalls aus innerem Streben den Kontakt mit dem Geistigen dieses Menschen sucht, dann hat man nur das Erlebnis des Verlustes hier, also nur die Trauer sozusagen. Und die kann immens verhärten, das ist also auch eine Kraft, das hat der Arimann sehr, sehr spitz drauf. Also das Trauer ist etwas, was er sehr schätzt. Das sind Kräfte, die er nützen kann. Nämlich die Trauer, also Trauer ist normal, weil der Verlust ist da und den muss man überwinden. Und wenn man ihn überwindet, dann wird das Ätherische wieder gestärkt in gesunder Weise und dann dient es eigentlich sowohl dem auf Erden zurückgebliebenen als auch dem Toten. Wenn man aber sich sozusagen verhärtet in der Trauer über Jahre, Jahrzehnte und immer nur den Verlust, was habe ich verloren und was hat man mir weggenommen, dann sind das also Kräfte, die der Arima unheimlich gut nützen kann. Weil das, was sind das für Kräfte? Das sind Kräfte, die uns abschneiden von da. Das heißt, nur mehr die Perspektive auf den Verlust hier und kein Blick, was habe ich eigentlich gewonnen auch dadurch, auf der anderen Seite. Oder beide, weil das ist ein Weg, den wir alle irgendwann gehen. Die Weiterentwicklung der Menschheit hängt ganz stark für die Zukunft ab. Auch das habe ich schon öfter erwähnt. Durch das Zusammenleben der Lebenden und Toten. Wir sind eine Menschheit, üben wie drüben. Und wir können zukünftige Aufgaben eigentlich nur bewältigen, wenn da eine Zusammenarbeit entsteht. Weil der Tote kann Kräfte hereinschicken, die wir hier durch den Pinkel, mit dem wir da belastet sind, nicht erregsam machen können. Wir brauchen gewisse Kräfte von oben, die uns, aber wir müssen bereit sein, sie aufzunehmen. Sie regnen nicht einfach auf uns herunter, sondern wir müssen uns öffnen dafür. Oder sie regnen vielleicht schon herunter, aber sie versickern dann irgendwo und werden eigentlich zur Beute Arimans. Also damit hängt es nämlich auch zusammen, weil die Kräfte kommen schon herunter. Aber wenn wir uns verschließen gegenüber dem, was von oben kommt, und eben das passiert, wenn diese übermäßige Trauer prolongiert wird, die nur auf den Verlust schaut und keinen Blick nach oben riskiert, dann erinnern diese Kräfte sozusagen ungenützt, zumindest für uns Menschen ungenützt, vorbei. Aber der Arimann kann sie sehr wohl nützen. Er kann sie sehr wohl nützen. Also nämlich vor allem vieles, was letztlich an fruchtbaren Gedankenkräften auch von den Toten herunterkommt. Und diese Gedankenkräfte sind ja Formkräfte im Ätherischen letztlich, die herunterkommen. Das ist genau das, was auch den Schmerz im Ätherleib oder sozusagen die Verletzung im Ätherleib heilen kann. Im Übrigen, weil da kommen dann, man bekommt dann ein Plus eigentlich dadurch, dass einem der Tote schenkt dadurch. Weil seine Gedanken sind Ätherkräfte. Und das betrifft also vor allem die Zeit, Jahre bis Jahrzehnte nach dem Tod, also nicht jetzt 100 Jahre oder so vielleicht, sondern die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Also in der Regel so, dass es für den Hinterbliebenen für sein ganzes Leben noch möglich ist, Zugang zu bekommen zu diesen Kräften. Je höher der Tote dann aufsteigt in der Zeit nach dem Tod, kommen andere Kräfte herunter, die für die Erde sehr wichtig sind, die Erde mit verwandeln, aber da sind dann eigentlich auch keine Zurückgebliebenen mehr da, die er noch persönlich kannte. Das ist ein anderes Verhältnis. Also dieses Verhältnis betrifft also eben Menschen, die hier wirklich auf Erden gemeinsam gelebt haben, die einander kannten, die gemeinsam eine gewisse Lebenszeit vielleicht auch verbracht haben, vielleicht als Freunde, als Ehepartner, wie auch immer, da ist es natürlich besonders intensiv. Aber das betrifft also eine Zeitspanne, die einige Jahrzehnte umspannt, sagen wir mal so. Also das heißt, das betrifft also die Zeit, wo der Tote durchs Kamaloka geht, dauert etwa ein Drittel seines Erdenlebens, also das sind 20, 30 Jahre, je nachdem wie alt er geworden ist, und ein bisschen darüber hinaus. Also in der Regel wird dann niemand mehr über sein auf Erden, der ihn persönlich gekannt hatte. Und dann ist diese Art von Kräften, kann er dann auch nicht mehr herunterschicken, und es ist auch niemand mehr da, der sie aufnehmen kann. Aber das heißt also, diese Jahre und Jahrzehnte sind also was ganz, ganz Entscheidendes, und es wird immer wichtiger. Und man muss eigentlich nur ein gewisses Bewusstsein entwickeln für die Gedanken, Naja, die, wie soll ich sagen, hereinschneien. Es schneien ununterbrochen bei uns Gedanken herein. Wir sind nur so wenig wach. Wir können, wie soll ich sagen, in unserem Seelenleben, in unserem Inneren noch viel zu wenig objektivieren. Das ist ja was, was wir von der Wissenschaft eigentlich lernen können. Wissenschaft sagt immer, es muss objektiv sein. Nur die äußere Wissenschaft meint halt, na, was ich mit Messinstrumenten oder mit Augen betrachten kann außen, also was ich sinnlich oder messtechnisch erfassen kann. Aber ich kann auch im Seelischen objektivieren, nämlich unterscheiden lernen, was ist mein Seelisches, was ist ein anderes Seelisches, was sind meine Ätherkräfte, das heißt meine Gedankenkräfte, was sind Ätherkräfte, die von außen kommen. Und da sind einmal sehr wesentlich Kräfte vorhanden, die uns von den Toten geschickt werden, weil sie im Ätherischen Gedanken erregen. Gedanken sind also zumindest an ihrer äußersten Schicht, sind es Formen im Ätherischen, nichts anderes. Also das heißt, es ist gleichartig dem, was die Pflanzen in der Natur schafft, was die Tiere gestaltet, zumindest in ihren Lebensprozessen, auch was uns in unseren Lebensprozessen gestaltet. Letztlich, was ist der Ätherleib? Der Ätherleib ist der vollkommene Gedanke unseres physischen Leibes. Nichts anderes. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal irgendwann die vollkommene Herrschaft darüber hätten und das vollbewusst handhaben könnten, dann wären wir so weit, dass wir einen vollkommenen physischen Leib schaffen könnten. Weil im Ätherischen, im Unterschied zum Physischen, also diese Gedanken, die uns bewusst werden dadurch, dass sie sich am Gehirn spiegeln, die sind kraftlos. Die an sich, als für sich genommen sind die kraftlos. Die Kraft beginnt eigentlich im Ätherischen dahinter. Da steckt die eigentliche Kraft. Trotzdem ist es nicht egal, welche Gedanken wir denken. Also auch selbst wenn wir es uns nur mit dem Gehirn bewusst werden, weil dahinter steckt ja das Ätherische. Und das ist immer Realität. Und die verändert zum Beispiel erstens einmal das Gehirn, aber es wirkt natürlich auch weiter, weil die Wirkung des Ätherischen ist nicht bloß auf unseren Organismus begrenzt. Also weil im Ätherischen, wir haben zwar einen eigenen Ätherleib, aber trotzdem ist die Trennung zur Ätherwelt bei weitem nicht so groß wie im physischen Leib. Und selbst da ist sie ja nicht vollkommen, weil denkt man, wir atmen ein, wir atmen aus, wir sind ununterbrochen in einem Austausch mit der Umgebung. Und auch das hat einen Einfluss auf die Umgebung. Im Ätherischen ist das wesentlich stärker. Und in eben diese Ätherwelt, mit der wir in Kommunikation stehen, in der formen die Toten durch ihr Denken. Sie formen natürlich jetzt keine so ganz kleinlich irdischen Gedanken. Sie formen einen Gedanken, die wirklich aus dem Geistigen geschöpft sind, aber die Bedeutung haben sehr wohl für die Verwandlung der Erde. Und dazu müssen wir wirklich im Ätherleib eben uns trösten lassen, wenn wir so wollen. Das ist diese eigentliche Tröstung. Und natürlich spielt dann da die Christuskraft auch eine Rolle, die also namentlich im Ätherischen sehr stark wirksam ist und die mit verbunden ist. Und die besonders stark natürlich verbunden ist dann, wenn der Tote, der hinübergegangen ist, die Beziehung zum Christus gefunden hat im Erdenleben. Das gibt den Ätherkräften, die er herunterschicken kann, auch noch eine ganz andere Qualität. Also
ich möchte nochmal kommen,
ja,
auf den Gesichtspunkt des Machens.
Ja.
Machen steckt ja auch immer die Initiative drin.
Ja, richtig. Ja.
Und das Ich des Menschen ist eigentlich die einzige Instanz,
ja,
die Initiative,
ja,
kann.
Ja, richtig.
Also ich habe verstanden von Mutter Steiner, dass die Toten darauf angewiesen sind, in ihrer Nachtodentwicklung,
ja,
dass wir von uns aus,
ja, ja,
ihnen etwas entgegenbringen, was die da drüben als Ernährung empfinden.
Ja, richtig. Richtig. Richtig.
Das finde ich nochmal einen wesentlichen Gesichtspunkt für das, was da in diesen neuen unterirdischen Schichten, wie die durch den Ich-Aspekt oder die Initiative des Menschen in Zusammenhang jetzt mit dem Toten, was da an qualitativer Veränderung möglich ist. Die tun das nämlich nicht von sich aus.
Ja, richtig, richtig.
Die Toten.
Ja. Ja, sie können es nicht. Sie können es nicht. Also eben dieser Zugang, der muss aktiv, weil es geht wirklich darum, dass es vom Ich ausgeht. Also es nützt nichts. Also eben sonst, wenn diese Aktivität nicht da ist, dann perlen diese Kräfte sozusagen am Menschen ab. Und sie wirken dann in falscher Weise im Grunde in die Natur, in diese Schichten hinein, weil sie dann namentlich vom Ahriman, also der Ahriman hat eine sehr starke Beziehung zu den Ätherkräften, werden von ihm genützt. Also der tut natürlich alles dazu, den Menschen einzuhalten. Das ist ein Blödsinn, am Tod gibt es nichts und da braucht es. Und das, ich habe schon erzählt, das schlägt sich mittlerweile bis in die Theologie hinein durch. Ja. Das ist die Katastrophe. Ja. Etwa? Also unsterbliche Seele gibt es nicht. Und diese Dinge. Ja, natürlich, Auferstehung gibt es dann irgendwie, aber das Konzept ist dann so abstrakt, dass man eigentlich überhaupt keine Verbindung da mehr hat. Und das ist der wesentliche Punkt dann daran. Man sagt halt dann zum Schluss, Gott macht eine Art Neuschöpfung und dann gibt es die Auferstehung. Aber mit dem Tod wird Seele und Leib zerstört, das ist weg und die große Gnade Gottes zaubert vielleicht gleich oder später, wie auch immer, das ist unterschiedlich die Meinung, dann eine Neuschöpfung heraus, wo der Mensch in der Auferstehungsgestalt dann irgendwie vor uns steht. Aber jedenfalls ist dadurch keine Beziehung in Wahrheit der Lebenden mit den Toten mehr möglich. Das ist eigentlich völlig vermauert. Und das ist das große Problem. Also das heißt, wir finden vielfach auch in den Religionen, so wie sie heute praktiziert werden, eben auch nicht mehr dieses Tor dazu, das es in der Vergangenheit schon auch war. Also durchs ganze Mittelalter hindurch wurde das schon sehr stark gepflegt. Und wenn man halt so gerne immer vom finsteren Mittelalter redet, das in vieler Beziehung war es das genaue Gegenteil davon. Es war eine sehr, sehr geistige Zeit. Und unser Materialismus ist halt der Gegenschlag irgendwo dazu. Sicher notwendig in gewisser Weise, aber es war eine sehr, sehr geistig helle Zeit. Und das beginnt sich erst zu ändern, also wirklich am Ende des Mittelalters, da fängt es an umzuschlagen langsam. Gibt noch viele Nachwirkungen, aber da fängt es dann langsam an umzuschlagen. Also,
1550 oder so etwas.
Ja, so
in diese Zeit annehmen.
In dieser Zeit ungefähr, ja. In dieser Zeit ungefähr. Ich meine, es hat einen Kulminationspunkt in einer gewissen Weise zur Zeit von Thomas von Aquin. Wo das so ganz interessant ist, er hat an sich selber keinen hellsichtigen Einblick mehr bis scheinbar an sein Lebensende. Es gibt ja diese Äußerung, wo er so kurz vor seinem Tod eine Schauung hatte und dann sagte er, also alles, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Und es ist aber nicht genau geschildert, eben was er da gesehen hat. Also er konnte es auch nicht offensichtlich schildern. Aber er hat also noch den letzten, im Denken noch den letzten Rest des Geistigen erfasst als eine Realität. Und zwar des Geistigen, aber wirklich, das sich inkarniert hat. Das ist nämlich ganz interessant. Also vorher gab es in der Schule von Chartres die Platoniker, die konnten noch sozusagen hinaufsteigen in die geistige Welt bis zu einem gewissen Grad und dort erleben. Das heißt, sie konnten eigentlich das Denken erleben, das in der Ätherwelt stattfindet. daher verehren sie die Göttin Natur zum Beispiel ganz, ganz stark. Die hängt sehr stark mit den Ätherkräften zusammen, die die ganze Erde gestalten. Mit der konnten sie eigentlich noch ins Gespräch treten. Also das heißt, in gewisser Weise sind sie dabei aber aus ihrem Körper herausgestiegen. Beim Thomas von Aquin eben nicht mehr. Er steigt nicht aus sich heraus, sondern er kann es in sich erleben, aber das heißt, er kann nur die Ätherkräfte erleben, die hier verkörpert sind. Die eigenen oder auch bis zu einem gewissen Grad in der Natur verkörpert sind. Zu denen hat er den Zugang. Also er kann aber nicht mehr bewusst hinaufsteigen in den Ätherkosmos, wenn man so will. Und na, da wiederholt sich das, was in der griechisch-lateinischen Zeit mit Plato und Aristoteles der Fall war. Dann der Platon war der eben noch die Ideenschau hatte, der also noch in das kosmisch-geistige hinausgehen konnte, und der Aristoteles konnte es nur mehr in der Verkörperung auffassen. Daher wird alles viel trockener, es wird natürlich schon viel eingefangen durchs physische Gehirn und formt auch das physische Gehirn, also das weit mehr als zum Beispiel bei einem Platon, weil der geht gerade, wenn er das erleben will, raus. Das heißt, er schafft es eigentlich nicht so voll und ganz, das bis zur Logik herunterzubringen. Die Logik entsteht dann, wenn ich das jetzt einmeißel ins Gehirn. Dann entsteht die Logik.
Platon war der Lehrer von Aristoteles.
Platon war der Lehrer von
Aristoteles.
Ja, ja. Und sie haben auf vielen Ebenen sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, als oft bekannt ist, weil sie werden immer dann als die großen Gegensätze dargestellt. Sind sie in gewisser Weise, weil Aristoteles das halt heruntergeholt hat, komplett.
Und also, er hatte ja nach der Mitteilung von Steiner die Aufgabe, die alten Mysterien zu schließen.
Ja.
Das muss man sich mal
Jetzt ist was anderes. Weil Platon ist halt einfach der alte Weg.
Ja.
Und damit es ein neuer Weg wird, muss ich sozusagen den Durchgang durch diesen Aristotelismus nehmen oder dann durch das, was der Thomas von Aquin gemacht hat. Es kommt dann schon wieder, und wir sind jetzt in der Zeit drinnen, eine Erneuerung des Platonischen auf einer anderen Weise, wo jetzt voll bewusst das Ich hinausgeht und eben auch die umliegende Ätherwelt anschauen kann und in der erleben kann. Also das heißt, der wieder zu einer erneuerten und dadurch auch veränderten platonischen Ideenschau kommt. Wenn wir sprechen vom lebendigen Denken oder so, dann sind wir eigentlich schon dort drinnen. Also das heißt, dort genau ist der Bereich, wo wir den Gedanken begegnen können und sie auch erkennen können, die von den Toten kommen. Weil da sieht man dann sofort den Unterschied zwischen einem lebendigen Gedanken und dem bloßen Gehirngedanken, der tot ist. Und wir lernen also auch bei unserem eigenen Denken zu beobachten, den Unterschied zwischen dem, was das abgetötete Gedankenprodukt ist, und dem eigentlich lebendigen Gedankenprozess, dem Denkprozess, aus dem es hervorgeht. Und diese Dinge dreht sich ja die ganze Philosophie der Freiheit irgendwo. Das dort also zu erleben, dass man eben schon mit dem reinen Denken, mit dem lebendigen Denken in der untersten Ebene des Geistigen drinnen steckt, also eigentlich in der Ätherwelt drinnen steckt. Also das ist die große Aufgabe. Und das ist also die zweite Seligpreisung, dass die Trauernden getröstet werden. Also der Trost ist eben das, was aus der Ätherwelt kommt, uns zukommt, namentlich von den Toten, kann aber natürlich auch von Engelwesenheiten sein. Also auch etwas, was für die Platoniker im Mittelalter auch selbstverständlich war. Denken, war ein Zwiegespräch mit dem Engel. Das ist noch ganz selbstverständlich. So bis naja, ins 9. Jahrhundert hinein, sage ich mal ungefähr. Mehr noch ein bisschen drüber, weil die Schule von Chartres ist ein bisschen später, die so, fängt so an, um 1000 hat ihre Blüte, also sie fängt ein bisschen früher an, aber von 1000 geht es einmal so richtig los bis 1100. Nach 1100 ist dann schon wieder, wird sie langsam abgelöst von dem, was Hochscholastik ist, also wo dann der Thomas von Aquin die Führung übernimmt, also wo dann die Aristoteliker die Überhand gewinnen. Aber für diese Platoniker war das selbstverständlich, das wirkliche Denken ist ein Gespräch mit dem Engel. Das heißt, ich erlebe in meinem Denken die Gedanken des Engels. Und das geht so weit, dass die wirklich ganz deutlich Mensch und Engel auf die gleiche Stufe stellen. Der Engel ist dadurch, dass ich ihn denke, und ich bin dadurch, dass mich der Engel denkt. Das ist ja.
Und das Erbe?
Ja.
Wird mir jetzt gerade nochmal bewusst. Auf dem alten Mond haben die Engel ihre Menschheitsstufe durchgemacht. Das heißt, die haben ein Ich.
Ja.
Und wenn ein Menschen-Ich mit dem Engel spricht, ist das eine Ich-Aktivität.
Ja, absolut.
Und herüber.
Absolut, ja. Absolut. Absolut. Und in diesem Zwiegespräch lebt eben ganz stark der Christus, weil der ist eben überall dort dabei, wo das Ich dabei ist.
Das ist sein Name, gell?
Ja, das ist sein Name. Und nur war eben da dieses Gespräch sozusagen immer in einer leichten Entrückung noch. Da. Und der nächste Schritt war eben, dass es jetzt wirklich ganz im Körper drinnen ist. Und der nächste Schritt wird wieder sein, dass wir es aber jetzt mit vollem Bewusstsein, weil das macht natürlich, hat einen Unterschied im Bewusstseinsgrad ausgemacht, dass wir jetzt das volle Bewusstsein, das wir erlangt haben, dadurch, dass wir jetzt wirklich fest da unten stehen, dass wir das mitnehmen. Und dann der nächste Schritt, eben diese erneuerte platonische Ideenschau mit vollem, wachem Bewusstsein. Und das heißt, da geht die Aktivität vom Menschen aus, und das ist das, was die Toten suchen. Oder zumindest die suchen, die sich im Erdenleben nicht total verbaut haben, den Zugang zum Geistigen. Weil es ist natürlich das Problem, Menschen, die jetzt schon ganz diesen Kräften verfallen sind, wo das Denken schon ganz wesentlich nur mehr ans Gehirn gebunden ist, die sind dann überhaupt im Leben nach dem Tod in einer ganz, ganz starken Isolation. Weil sie leben dann in einer Welt, zu der sie überhaupt keinen Zugang haben. Und sie finden dann den Zugang aber zu den auf Erden zurückgebliebenen auch sehr schwer. Also die leben wirklich so wie in einem Käfig fast, kann man sagen. So. In den sie sich aber selber eingekerkert haben. Und nur sie spüren, da draußen ist irgendwas, aber sie sind einfach blind dafür. Sie sind völlig blind dafür. Und das ist natürlich eine tragische Situation. Aber Menschen, die hier eben sich vorbereitet haben, in gewisser Weise auf das Leben nach dem Tod. Und das ist etwas, was wir eigentlich als Anthroposophen auch tun, indem wir uns schon damit beschäftigen, uns vorbereiten auch auf das. Das heißt nicht, dass wir lebensüberdrüssig sind deswegen. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, weil das heißt, man muss eigentlich ein reiches Leben führen, um sich vorzubereiten. Und das gehört sozusagen ordentlich genützt. Und eben um auch die ganzen Erfahrungen unserer Erdenwelt mitzunehmen und dadurch etwas auch in die geistige Welt hineinzutragen, was die uns nicht geben können. Und was die nicht kennen. Also da belehren wir wirklich auch die Engelwesenheiten. Gerade in diesen Punkten. Also es ist für die Hierarchien ist das ein Gewinn auch. Und wir tun ihnen sehr viel Gutes, wenn wir das mit mit hinausnehmen, mit hinaufnehmen. Also das ist das Zweite. Und das Dritte ist jetzt der Astralleib. Das ist auch das große Problem in unserer Zeit. Weil im Astralleib sitzen jetzt also massiv auch diese Kräfte drinnen. Und das ist, wie soll ich sagen, das ist dieses, ich sage immer, das Riesenviech auf dem wir reiten. Von dem wir wirklich kaum eine Vorstellung haben, wie groß und wie mächtig dieses Viech ist. Und positiv gesehen, welche gigantische Kraftquelle darin auch steckt, die wir aber nur zu einem Bruchteil nützen können. Und wenn es uns aber nicht gelingt, dieses Riesenviech sozusagen zu lenken, besteht umgekehrt die Riesengefahr, dass die Widersachermächte diese Kraft nützen können und in die falsche Richtung lenken können. Und wir stehen heute eben auch in dem Zeitalter, wo dieses Viech droht auszubrechen und selbstständig zu werden oder zumindest anderen Herren zu folgen, aber nicht unseres Herrn zu akzeptieren. Und dann passiert eben auch das, dass das Ich eigentlich hilflos darüber oder daneben steht und zuschaut, was da passiert. Und
ohnmächtig.
Ohnmächtig, ja, absolut ohnmächtig ist. Und viele Dinge, viele Gewalttaten, die heute passieren, passieren eigentlich aus einem Zustand, wo in Wahrheit der Mensch nicht die Eingriffsmöglichkeit mehr hat. In dem Sinn eigentlich sogar juristisch unzurechnungsfähig wäre, sozusagen. Also, und das ist sehr diffizil, weil der kann trotzdem sonst sein ganzes Leben lang ein ganz vernünftiger Mensch gewesen sein. Also es ist nicht an sozusagen langwierige psychische Erkrankungen gebunden, notwendigerweise. Sondern es kann im theoretisch bei jedem durchbrechen. Es ist also wir müssen immer wachsamer drauf sein. Also dieser Drache da unten, dieser Riesendrache ist dabei aufzuwachen. Also er ist lange Zeit, hat er relativ gedöst da unten. Und nur so hier und da ein bisschen gebraucht. Ich meine, doch genug, weil wenn man zurückschaut in der Geschichte, gab es genug Gräueltaten und so. Aber es ist eine Kleinigkeit gegen dem, was uns bevorsteht. Und es geht gar nicht nur so sehr darum, die äußeren Gewalttaten, sondern um, wie soll ich sagen, die Gewalt im Seelischen selber. Das wird das eigentliche Problem werden, dass also die Seele der Menschen zerstört wird und angegriffen wird, direkt angegriffen wird.
Und jetzt heißt es, selig sind die?
So, jetzt heißt es, also es gibt verschiedene Formungen, selig sind, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Oder es heißt auch, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.
Gibt es auch eine Formulierung, selig sind die Friedfertigen?
Nein, das ist nämlich eine andere Seligpreisung, das ist die neunte. Die achte vielmehr.
Ah, ja.
Mhm. Nein, die siebte muss das sein. Falsch. Das sind da die Nummern der Verszeilen. Da gibt es aber vorher noch zwei Verszeilen. Das ist also die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebente. Ja, die siebente ist es.
Also
selig sind
die
Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das hat was.
Siebener.
Ist die Siebener, ja. Die hat dann was zu tun mit verwandelten Bewusstseinsseele. Ja, das hängt zusammen irgendwo. Also, es ist sicher kein Zufall, dass es also da beides Male es irgendwie um den Frieden und die Gewalt und so weiter geht, also um die Vermeidung der Gewalt. Das ist also die Verwandlung. Weil dann die Bewusstseinsseele im Zusammenhang mit dem Geist selbst, das hängt sehr, sehr eng mit dem zusammen. Und weil so Bewusstseinsseele selber ist ja eigentlich eine Verwandlung aus des physischen Leibes, aber da die Bewusstseinsseele ihrer geistigen Seite noch sehr eng mit dem Geist selbst zusammenhängt, hängt das eben auch mit dem Astralleib stark zusammen. Also das ist immer ein bisschen komplizierte Geschichte. Muss man selber nicht merken. Wie soll ich sagen, es ist bei diesen Dingen, man merkt sie sich dann, wenn man sie wirklich erlebt hat, dann irgendwo da erkannt hat, dann vergisst man es eh nicht mehr. Vielleicht jetzt nicht in dem gleichen Wortlaut, aber dann ist es einem klar und früher braucht man es, kopfmäßig braucht man es eh nicht merken.
Man vergisst es
Gott sei Dank, ja. Weil es wäre schrecklich, das wäre nämlich das größte Hindernis, es irgendwann zu erleben. Also da braucht man sich überhaupt keinen Stress sozusagen diesbezüglich machen. Das ist es, wenn es einem zu einer Selbstverständlichkeit, zu einer Lebenserfahrung wird, wird jetzt nicht von großer Hellsichtigkeit oder was, aber wo man den Zusammenhang einfach spürt und an der so klar ist und man beginnt bei sich selbst und bei anderen immer wieder zu beobachten, dann brauche ich mir es nicht mehr merken, weil dann sehe ich es einfach. Also dann erlebe ich es als Realität immer wieder.
Und jetzt heißt es, selig sind die Sanftmütigen, ja?
Selig sind die Sanftmütigen, ja. Oder eben eine Formulierung ist auch selig, die keine Gewalt anwenden. Die Sanftmütigen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Also es geht wirklich um die ganze Erde. Das heißt, die ihren Astrale zähmen können, die werden letztlich, das wird entscheidend dafür sein, dass sie die ganze Erdentwicklung zum Guten hinführen können. Also, die sind prädestiniert dafür, dass also die Erdentwicklung in die richtige Richtung geht. Weil hier ist sozusagen ein entscheidender Punkt, der Astralleib ist der am leichtesten unmittelbar von den Widersacherkräften erfasst wird und uns woanders hintreibt einfach. Also weil alle Verführung und so weiter läuft über den Astralleib. Und da spielt natürlich immer der Luzifer eine Rolle, der ist, also selbst wenn der Ahriman dahinter steckt, aber der Luzifer hilft ihm, indem er uns verführt. Der Ahriman, der ruiniert sehr viel, zum Beispiel im Ätherleib oder so, und der sucht sogar bis in den physischen Leib hinein, aber das kriegen wir bewusst gar nicht mit. Aber im Astralleib, da spielt sich der eigentliche Kampf heute ab. Also heute ist das Ringen, das Ich, mit dem eigenen Astralleib. Das ist einmal das Lebensthema heutzutage. Weil bis vor noch sehr kurzer Zeit wurde der Astralleib durch die soziale Gemeinschaft gebändigt. Das heißt noch durchs Gruppen-Ich in gewisser Weise, durch die Gruppenseele. Und das ist jetzt praktisch weg. Halt durch die ganzen Regeln und Gebote und so weiter, die es gibt, aber heute nützt kein Gebot mehr, wenn es von außen kommt. Es kann eigentlich nur mehr durchs Ich hereinkommen. Das heißt, die moralische Kraft kann heute auf Dauer zumindest, ich meine, man soll schon natürlich den Kindern Gebote beibringen und sie sollen das kennenlernen und Ding, aber sie müssen es letztlich aus eigenem Ich will das, weil ich sehe ein, dass so das Leben richtig für mich auch ist und dass ich damit etwas Richtiges tue. Wenn nicht irgendwann ab dem Zeitpunkt, wo dann halt das Ich immer mehr erwacht, dieser bewusste Entscheid kommt nicht, ich tue es, weil man es so tut, oder ich tue was nicht, weil man es nicht tut, sondern es muss das bewusste Ich will oder Ich will nicht kommen. Also das stehen wir, weil ansonsten wird der Astralleib sagen, ja, ich will meinen Spaß haben sozusagen und ich will die Welt genießen oder sonst was, und das heißt, ich will mein Ego austoben. Das, der Astralleib hat sehr viel mit dem Ego zu tun. Und das Geheimnis ist eben, dass das unheimlich viel stärker als das Ich ist, nur das Ich ist, wie soll ich sagen, ein bisschen gescheiter ist, in einer gewissen Weise. Das heißt, das Ich hat die Möglichkeit, ihn zu zähmen und zu führen, obwohl es viel, viel schwächer ist. Es ist so, wirklich so ein winziges Maxerl auf so ein Riesending da unten. Aber es kann reiten. Das ist der Unterschied. Es kann sich zum Reiter ausbilden sozusagen und kann dadurch also diese gigantische Kraftquelle nützen. Und nur durch diese Kraftquelle haben wir überhaupt eine Möglichkeit, an der Verwandlung dessen wirklich zu wirken. Also wir brauchen diese immense Kraftquelle. Also das heißt, das ist kein Kampf gegen den eigenen Astralleib, sondern es ist immer eine Zähmung. Und es wäre fatal, also wenn was aber eh kaum möglich ist, dass wir also diese Kräfte des Astralleibes schwächen. Das wäre ganz schlecht. Wir brauchen sie. Schwächen tut es teilweise natürlich der Ariman, der braucht immer wieder den Luzifer, der das anfeuert und so weiter. Das ist der Ariman schwächt, das Astralische eigentlich. Also, und vor allem schwächt er also die guten Seiten des Astralleibes. Also so, dass eigentlich nur die Kräfte überbleiben, die letztlich auch unseren ganzen Organismus zerstören. Weil dass wir Krankheiten haben, dass wir sterben, letztlich liegt an den abbauenden Kräften des Astralleibes. Die wirken zerstörend gegen das, und in der Nacht muss immer aufgebaut werden. Teilweise auch durch den Astralleib, nämlich in der Nacht geht nicht der ganze Astralleib heraus, sondern es bleibt ein Teil drinnen, und das sind gerade die aufbauenden Kräfte. Und mit denen hängen die Geister da unten sehr stark zusammen auch. Aber
das heißt, beim Aufwachen kommt der Astralleib wieder rein,
ja,
und aus der geistigen Welt aufbauende Kräfte mit.
Richtig.
Und dann findet da eine Art Potenzierung der aufbauenden,
genau,
Kräfte statt.
Genau. Genau, er holt sich immer wieder, indem also der obere Teil des Astralleibs herausgeht, der eigentlich während des Tageslebens gerade im Griff der arimanischen Kräfte irgendwo steckt. Also der greift nach dem oberen Teil des Astralleibs und macht aus dem eigentlich was ziemlich Totes oder was Tötendes sogar. Das hängt auch zusammen mit der Gehirntätigkeit sehr stark. Also das ist wirklich der Todespol, wo das aufsteigt. Da werden Ätherkräfte getötet, da wird Astralisches abgetötet im Grunde. Nur dadurch entsteht unser normales Tagesbewusstsein. Das hängt damit zusammen, dass dieses reiche astralische Erleben eigentlich total durch die Abstraktion abgetötet wird. Also wir erleben in unserem Bewusstseinsleben einen Hauch von dem, was im Astralischen erlebbar ist, eigentlich in Wahrheit. Aber wenn wir es voll erleben würden, wären wir in reichsten Imaginationen drinnen. Ja, ein bisschen was erleben wir in der Traumwelt davon. Die Traumwelt ist immer viel lebendiger, viel dynamischer als unsere abstrakten Gedanken. Aber Das sind aber zugleich die Kräfte, die den ganzen Organismus zerstören. Also wenn sie abgetötet sind durch diese Abstraktion, durch diese Arimanische. Und jetzt geht es in der Nacht raus, holt sich neue Kräfte und die strömen dem gesamten Astralleib wieder zu und wirken jetzt in dem unteren Teil des Astralleibs in der Nacht. Aber der obere Teil holt immer wieder neue herein. Weil der Punkt ist, der Astralleib selber, da ja eben etwas Astralisches und noch nicht im eigentlichen engeren Sinn geistig-schöpferisches ist, kann aus sich heraus keine neuen Kräfte schaffen. Das kann er nicht. Er ist eigentlich also auf den Zustrom angewiesen. Und untertags kriegt er den nicht so wirklich. Also kriegt er ihn in der Nacht, wenn er herausgeht. Und eben gerade dieser geschwächte obere Teil ist es, der herausgeht und der neue Kräfte holt. Der herausgeht nämlich deswegen, weil er, ja, wie soll ich sagen, der schnappt so richtig nach Luft irgendwie, bildlich gesprochen, also so in letzter Sekunde noch, ich brauche was. Also der ist wie ein Fisch am Trockenen irgendwo, der in letzter Sekunde jetzt da raus und ins Astralmeer sozusagen eintaucht, weil er sonst vertrocknen würde. Und der nimmt ja aber so viel mit, dass er den ganzen Astralleib versorgt. Und also auf diese Dinge im eigenen Leben aufmerksam zu werden, wird wichtiger werden, immer wichtiger werden. Zu spüren, also wie unser abstraktes Denken, wie das unser seelisches Leben steif macht. Und der Astralleib ist letztlich die substanzielle Grundlage des Seelenlebens. Nicht wahr? Weil Seelenleben entsteht dadurch, dass das Ich im Astralleib tätig ist. Also das heißt, auch je weniger das Ich es schafft, das Astralische zu beherrschen und tätig zu sein darin, desto mehr schwächt sich das Seelische. Diese drei Seelenglieder, das ist jetzt wieder eine komplizierte Geschichte. Die Empfindungsseele überhaupt einmal entsteht dadurch, dass das Ich unbewusst am Astrale arbeitet. Also das heißt, erzieht, da hilft viel, da half in der Vergangenheit viel, dass es eben die Gebote gibt, die Normen gibt, dadurch wird der Astralleib erzogen. Und das geht noch mehr über das Gemeinschafts-Ich, aber über das wirkt dann über das individuelle Ich hinein und beginnt den Astralleib zu erziehen. Dadurch entsteht die Empfindungsseele. Die Verstandesseele entsteht dadurch, dass das Ich unbewusst an Ätherleib arbeitet. Aber weil sie Seele ist, ist die Substanz, aus dem das besteht, trotzdem was Astralisches. Merkt ihr den Unterschied? Das ist eine kräftigere Arbeit. Das Ich arbeitet an Ätherleib, aber was davon Seele wird, ist ein verwandeltes Astralisches letztlich. Ist also ein Teil des Astralischen, das jetzt dadurch entstanden ist, dass das Ich am Ätherleib arbeitet. Dadurch entsteht die Verstandesseele.
Also alles, was Kultur ist.
Alles, was Kultur ist.
Egal in welchem Medium.
Genau.
Hängt, ist das eigentlich.
Ist, ja, richtig, mhm. Richtig. Richtig. Meine, wir stehen jetzt auf dem Sprung. Die Bewusstseinsseele im Übrigen entsteht also dadurch, dass das Ich unbewusst am physischen Leib arbeitet. Und sich diese Tätigkeit jetzt wieder im Astralleib ausdrückt, dadurch entsteht im Astralleib ein Bereich, der jetzt Bewusstseinsseele genannt wird. Und wir stehen aber jetzt bereits am Sprung zum Geist selbst. Das heißt, dass wir anfangen, bewusst am Astralleib zu arbeiten. Nicht mehr unbewusst durch die Gebote und Regeln, die uns gegeben werden, sondern bewusst aus eigenem. Also an der Schwelle stehen wir. Und daher ist es jetzt wichtig, also auf diese Phänomene wirklich im praktischen, täglichen eigenen Leben irgendwo aufmerksam zu werden. Dabei geht es nicht um Hellsichtigkeit, es geht um, wie heißt es in der Philosophie der Freiheit, seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Das heißt, das eigene Seelische so neutral und objektiv beobachten, wie wir sonst draußen die Natur betrachten. Zumindest einmal im Nachklang, weiß ich nicht, irgendwo einmal einen Zornesausbruch gehabt, wenn es wer geärgert hat. Im Moment geht das durch mit uns. In der Tagesrückschau versuchen wir objektiv nüchtern auf dieses Erlebnis zurückzuschauen.
Es ist mir passiert.
Genau.
Heute ist mir passiert.
Ja.
Ich nehme vor, wenn es morgen wieder passieren will,
Genau. Ja.
Jetzt.
Ja. Klar. Wenn ich das einmal zum Anfang üben kann, in der Rückschau zurückblicken, in der Situation konnte ich mich halt nicht halten, gut, ist passiert, jetzt schaue ich mir das aber bewusst an und beim nächsten Mal wird es vielleicht schon besser funktionieren, weil je mehr ich Bewusstsein darauf richte, nicht einfach es halt als selbstverständlich zur Kenntnis nehme, dann wird es sicher das nächste Mal genau wieder passieren, weil dann fällt mir auf, naja, da ist das Astralische durchgegangen mit mir und das Ich hat halt nicht eingegriffen. Aber hoppla, ich bin ja der, der das jetzt betrachten kann. In der Rückschau ist es das Ich, das das betrachtet. Und da im Moment der Astralleib halbwegs Ruhe gibt, habe ich auch jetzt die Ruhe, es zu betrachten. Und daran stärke ich mein Bewusstsein, bis ich es dann einmal auch schaffe, in der Situation selber vielleicht halt zu sagen, bevor der das Riesenviech da unten anfängt sich aufzubäumen, sondern wo ich es dann auch an den Zügeln habe. Aber das eben wirklich bewusst, nicht weil man systematisch eingetrichtert wurde, irgendein Gebot. Das wird nicht mehr nützen. Das wird nicht mehr nützen. Oder kann sogar gefährlich werden, wenn es, weil wie viele eigentlich gute Gebote werden sehr bewusst falsch angewendet von Leuten, die was damit erreichen wollen. Weil die größten Gräueltaten werden meistens unter der Fahne der Moral begangen.
Wahnsinn.
Ja, das ist doch so.
Segne unsere Fahne.
Ja.
Und damit hauen wir dann den anderen in.
Genau. Die Geschichte ist voll davon. Die Geschichte ist voll davon. Es ist immer die große moralische Pflicht, das Böse zu tun. Es wird natürlich nicht genannt als Böses. Und das ist nämlich die große Gefahr. Und die Gefahr wird immer weitergehen, wenn wir uns nur auf das verlassen, was uns gepredigt wird sozusagen. Sondern wir müssen selber. Es gilt für uns, es gilt für alles. Das gilt also eben namentlich auch für die Religionen.
Da gibt es ein Gedicht von Goethe, das fängt an, edel sei der Mensch,
hilfreich und gut.
Ja. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen.
Richtig.
Wenn ich das zu meiner Alltagsnorm mache,
ja,
bin ich nicht auf der richtigen Spur.
Ja.
Obwohl es von Goethe,
ja. Ja. Das ist halt.
Das ist so eine zweischneidige
Geschichte. Das ist so eine zweischneidige Geschichte, ja. Das ist richtig. Na, wir müssen heute wirklich es aus eigenem Finden immer mehr. Dann kann man viele Dinge in ein Gutes kehren, die heute total in ein Schlechtes gekehrt werden. Also wenn man Religionen hernimmt, wenn man zum Beispiel den Islam hernimmt und den Koran als Grundlage, dann ist das ein äußerst diffiziles Buch, dieser Koran, weil er in sich sehr widersprüchlich ist. Du kannst damit die Gräueltaten, die heute begangen werden, absolut rechtfertigen. Du kannst es belegen und kannst es mit der Logik, also rechtlich sozusagen, begründen. Du kannst aber auch genau das Gegenteil damit begründen. Das ist sehr interessant. Der Koran ist ja nicht in einem Guss entstanden, sondern es, also die einzelnen Suren des Korans sind zu verschiedenen Zeitpunkten halt dem Mohammed offenbart worden und dann hat er sie eben geäußert. Und man kann sehr deutlich unterscheiden die Suren, die ihm am Anfang offenbart wurden. Das war die Zeit, wo er noch in Medina war, in Mekka war, und wie er dann später nach Medina gegangen ist, wo er, und er hatte in Mekka zunächst also wenig Anhänger. Also er war halt, ein paar Einzelne haben ihm gefolgt, aber kaum. Also er musste schauen, dass er irgendwie auskommt mit den Leuten dort. Also es gibt nichts Kriegerisches, es gibt unheimlich schöne poetische Schilderungen, teilweise drin wunderbare Sachen. Es gibt dann die spätere Zeit, wo er nach Medina gegangen ist und bereits eine größere Anhängerschaft hat und wo es also viele kriegerische Auseinandersetzungen gab und wie es halt damals war, das wirklich brutale Kämpfe waren. Und da sind viele Suren auch in dieser Zeit in dieses Milieu hinein offenbart worden und die sind äußerst kriegerisch. Und man kann sie also aussuchen, sozusagen, auf welche. Sie sind teilweise, gibt es welche, wo das genaue Gegenteil drinnen steht. Weil sie aus einer anderen Situation heraus offenbart wurden. Man müsste eigentlich sie im Kontext lesen, also wo sie entstanden sind. Es ist nur extra schwierig, weil sie im Koran nicht nach der Entstehungszeit geordnet sind, sondern eher nach der Länge. Also die kurzen am Anfang und die längeren dann weiter hinten. Also nicht nach der Entstehungszeit. Weil zum Beispiel die neunte, die gefürchtete neunte Sure, das ist also die da ist das berühmte Schwertvers drinnen zum Beispiel, also auf den man sich halt heute beruft von Seiten der Terroristen und diese Dinge. Und da stehen viele, also ganz kriegerische Dinge. Das ist die letzte Sure, die offenbart wurde. Die allerletzte.
Und rangiert als neunte.
Rangiert als neunte. Ihrer Länge nach rangiert sie als neunte. Also das heißt, der Koran ist nicht chronologisch nach Entstehungszeit geordnet. Weil die Ordnung ist ja überhaupt nicht von Mohammed selber, sondern ich glaube vom dritten Kalifen oder was ist das dann festgeschrieben worden, in der und der Ordnung, und so wird es dann traditionell weitergegeben. Und es gibt halt dann unterschiedlichste Rechtsauffassungen, wie der Koran auszulegen ist. Da gibt es also verschiedene Rechtsschulen, die sich auch nicht immer einig sind, und daher gibt es auch sehr viele Auseinandersetzungen innerhalb des Islam. Und
es wirkt auf mich wie eine total schillernde.
Ja, ist es auch. Ja, ist es auch. Ist es auch. Und ich meine, man muss denken, es ist, wie halt überhaupt im Orient, es ist hinein offenbart worden in ein sehr luziferisches Milieu, als eine aber durchaus arimanische Gegenkraft, um dieses luziferisch Flimmernde irgendwie in den Griff zu kriegen. Das heißt, womit hat man es zu tun? Man hat es also zu tun mit einem Astral, der sehr stark also vom Luziferischen geprägt und beherrscht ist irgendwo, und da jetzt eine arimanische Gegenkraft letztlich hereinzubringen, als Gegengewicht. Das sagt jetzt nichts, dass das nicht was wirklich Geistiges von oben hereinkommt. Aber beim Geistigen geht es ja auch immer darum, das Gleichgewicht zu schaffen. Also das ist ja auch in der Statue des Menschheitsrepräsentanten drinnen. Ja. Wir können nicht den Ariman und den Luzifer einfach wegschaffen. Wir müssen ihn nur ins Gleichgewicht bringen. Und da ging es also wirklich darum, eine arimanische Gegenkraft gegen dieses luziferische Milieu zu bringen, andererseits aber auch genug Luziferisches drinnen zu lassen, weil es gab also auch, und das ist im Arabismus sehr stark, ist ein sehr stark arimanischer Einschlag auch drinnen, der diese arimanische Intelligenz bringt. Und die wirklich eine, ja, damals schon, also zur Zeit Mohammeds, das ist die Zeit ein bisschen vorher, wo eben auch die Akademie von Gottes Schapur und das
der Harun al-Rashid.
Ja, das ist genau, was dann ein bisschen später wieder ist, aber es beginnt schon etwas früher. Das ist ein arimanisches Denken eigentlich, ein ganz fast schon modernes wissenschaftliches Denken, das eben schon sehr stark ans physische Gehirn gebunden ist. Da ist das Ich eigentlich nicht beteiligt daran. Das passiert fast wie ein Gehirnautomat, wovon man dann sagt, ja, Allah hat es gegeben. Allah denkt in mir. Aber da, und gegen das Überhandnehmen dieser einseitig arimanischen Kraft ist der Koran auch gerichtet. Also der versucht es wirklich in ein Gleichgewicht zu bringen.
Und welche Hierarchien sind daran beteiligt, um dieses Gleichgewicht herzustellen?
Naja, es sind schon, also namentlich auch Hierarchien aus der Hierarchie der Elohim damit verbunden. Es gibt ja nicht nur unsere sieben sozusagen, es gibt mehr. Also es hängt bei ihm ja damit zusammen irgendwo. Weil die halt wirklich für unsere Erdentwicklung einmal die nächsten Zuständigen sind. Natürlich dann auch die Engelwesenheiten, die spielen auch eine Rolle. Aber das heißt, also auch, und da der Islam ist ja eine nicht geradezu vernachlässigende Religionsströmung in der Welt, ist die zweitgrößte. Und zunehmend, aber da wird es eben auch wichtig sein, dass aus dem Ich heraus man mit dieser Überlieferung umgeht.
Das ist eine mächtige Herausforderung.
Das ist eine sehr mächtige Herausforderung. Es gibt aber schon, Anhänger des Islam oder Denker des Islam, die das sehr wohl können und tun. Also man kann da nicht, also pauschal nicht, die wissen vom Ich nichts und so weiter. Es gibt schon welche, aber heute treten halt mehr die im Vordergrund, die ihn eigentlich missbrauchen, für namentlich arimanische Zwecke. Also das sicher auch, das Luziferische spielt immer eine Rolle, um die Leute zu verlocken und dazu zu locken, dass das also mitnehmen und so weiter, aber dahinter steckt was total Arimanisches. Das ist ihnen ja auch nicht bewusst, dass der Westen und die, sie arbeiten genau an den. Sie sind genau dasselbe, es ist eine richtige Zangenbewegung. Also das, sehr vieles von den Kräften, die aus Amerika kommen, sind auch genau dieselben Kräfte, die von dort her wirken, die jetzt also namentlich aus dem Nahen Osten, Afghanistan und was Gott, Syrien und dort, wo sich das jetzt überall alles abspielt. Das sind geistig genau dieselben Kräfte. Das wissen heute die Handelnden nicht. Aber die kämpfen sehr stark dagegen. Also das ist halt der Angriff Arimans, der verhindern will, dass das Ich eingreift. Das ist das Problem. Das heißt, sie wollen namentlich dadurch in Europa, und Europa ist eigentlich das Hauptziel in Wahrheit, sie wollen verhindern, dass da eine wirkliche Ich-Kultur entsteht oder wächst. Weil im Moment stagniert sie ein bisschen. Das ist das Problem. Also wir sind jetzt auf einer Kippe, wo entweder der Sprung zu einer wirklichen Ich-Kultur möglich ist oder ein Rückfall, dass das große Viech da unten die Leitung übernimmt. Das ist jetzt so ein bisschen in der Schwebe, also namentlich auch in Europa. Also es ist ein Kampf eigentlich um Europa vor allem.
Und Gott sei Dank kriegen das jetzt mehrere Menschen mit.
Ja, ja, ja.
Auch Führende. Auch mancher Politiker kriegt das mit.
Ja, ja. Doch. Also, und vor allem muss man dann erkennen, dass wenn Europa sozusagen seine Aufgabe nicht erfüllen kann, dass das die ganze Welt dann trifft. Also das ist halt der Angriffspunkt, aber damit wird die ganze Welt getroffen. Aber der Angriff läuft über Europa, in Wahrheit. Also
geht es eigentlich darum, in die Haut von diesem Viech hineinzugehen.
Ja, ja, ja.
Um es von innen
kennenzulernen.
Und die Mythen der Vergangenheit, da reitet jemand
genau
den Stier und zählt ja ihn so auf diese Weise. Ja? Das ist irgendwie, ja, das hat die Kultur der Menschheit geprägt. Aber jetzt ist das umzudrehen.
Ja. Nein, wir müssen in die Haut des Drachen schlüpfen. Im Grunde, ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich mit diesen Kräften auseinandersetzen. Wir müssen mit unserem Ich, wir müssen sozusagen die Höllenfahrt antreten. Mhm. Ja, ja. Und das ist natürlich das, was berechtigterweise aber die Angst erzeugt hätte, sich auf Geistiges einzulassen, weil der Weg zum Geistigen führt halt nur über den Umweg. Also es funktioniert nicht, dass ich einfach da sage, ja, mit den Engeln will ich schon gern, das gefällt mir, das ist schön, aber den Weg finde ich nicht, wenn ich nicht da durchgehe. Nicht in richtiger Weise, weil sonst kommen ja die falschen Engel. Das sind dann die Luziferischen als erste Partie einmal. Weil die machen das sehr schön, die arrangieren das sehr schön. Aber da trifft man dann ganz ab. Also die Angst ist natürlich verständlich, weil es sind wirklich tiefe Abgründe. Das wird dann ein bisschen auch das Thema des Vortrags im Baum draußen sein. Halt. Als öffentliches. Am kommenden Donnerstag. Himmel und Hölle. Ich habe jetzt leider nichts, kein Zettel mehr. Ich habe es der Helga alle mitgegeben.
Da in dem
Heimathaus. Im Heimathaus, ja.
Um wie viel Uhr?
Um 19 Uhr. 19 Uhr, ja. Ja, also das ist das Thema unserer Zeit. Der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Das ist, also namentlich jetzt im 21. Jahrhundert, also gilt das wirklich sehr stark. Ich meine, man muss sich nicht fürchten. Ich meine, der Punkt ist, wenn man erkennt, was das Ich ist, dann weiß man, man kann es bewältigen. Es geht immer an die Grenze, aber man kann es bewältigen. Weil durch das Ich, mit jedem Schritt, den man mehr tut in die Finsternis, kommt mehr Licht durchs Ich herein. Das ist das Geheimnis, auf das kann man absolut vertrauen. Gefährlich wird es, wenn man sozusagen die Nerven wegschmeißt. Aber das Geistige in seiner Entwicklung geht immer an die Grenze des Möglichen. Weil wie soll sonst Entwicklung sein? Wenn ich mich immer im geschützten Bereich bewege, ist das angenehm, aber da wird nichts weitergehen. Also es ist immer dort, wenn ich nicht nur an die Grenze gehe, sondern die Grenze überschreite. Das ist immer der nächste Schritt. Das ist sozusagen immer der Schritt ins Finstere, ins Unbekannte, ins Bedrohliche. Aber das Großartige des Ich ist, dass in dem Moment, wo ich den Schritt mache, ist dadurch, dass es ihn macht, schon die nötige Kraft gewinnt, die Aufgabe auch zu bestehen. Wenn es nicht zurückzuckt mit einem erfolgten Weg. Das ist die Gefahr. Aber weil die Willenskraft, den Schritt zu machen, ist die Kraft, die dem Ich zufließt. Und das ist genau die Kraft, die notwendig ist, um die Aufgabe zu bewältigen. Also das geht eins in eins. Und Und wenn man mal da geschaut hat, dass das im Wesen des Ich drinnen liegt, dass es mit jedem Schritt, den es wagt, auch genau die Kraft gewinnt, das Wagnis zu bestehen, dann kann eigentlich nichts mehr passieren im Grunde.
Im ganzen Neuen Testament wird nie beschrieben, dass der Christus vor irgendwas zurückgeschreckt wäre, oder?
Ja, das ist richtig. Das
hat er noch nicht gefunden.
Ja, es ist richtig, ja. Es ist richtig. Ja, und dazu gehört dazu, dass man im Leben zum Beispiel Schicksalsvertrauen entwickelt. Zu sagen, mein Schicksal, das passt, das führt mich dorthin, weil das bin ich selbst, das mich dorthin führt zu den Aufgaben, die ich brauche, um stärker zu werden. Das ist niemand anderes, das ich. Ich brauche mich bei niemand beschweren. Und wenn man allein diesen Gedanken nicht nur halt so oberflächlich denkt, sondern ihn wirklich lebendig im Herzen trägt, dann funktioniert halt das Leben auch anders. Und viele Schwierigkeiten, mit denen andere ununterbrochen hadern, passieren auf die Art nicht. Man bewältigt dann zwar oft große, schwierige Dinge, aber es funktioniert einfach. Und Menschen, die das nicht tun oder nicht in die Richtung gehen, haben oft ununterbrochen, vielleicht nicht so dramatisches, aber alles liegt quer immer irgendwo und das Leben ist so ununterbrochen im falschen Sinn mühsam. Ich meine, es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man es anstrengen, aber so diese Mühe, wo man merkt, es kommt eigentlich, es geht nichts weiter dabei, es ist nur zermürbend und anstrengend, man ist in der Tretmühle und weiß eigentlich im Grunde nicht vorwärts oder rückwärts. Es ist, also man ist so wie mit einem Hamsterrad irgendwo drinnen. Und je mehr man rennt, desto anstrengender wird es und man kommt trotzdem nicht vom Fleck. Und das Ich hat den Mut, aus dem Hamsterrad auszusteigen und wird mit jedem Schritt stärker. Es geht nicht anders. Das, also dieses wirkliche Ich-Erlebnis auch zu haben einmal, das ist, also wir reden heute so viel vom Ich und immer wieder Ich, aber ich habe so den Eindruck, die wenigsten haben auch nur den Funken einer Idee, was das Ich eigentlich ist. Wie gigantisch es eigentlich ist, auch wenn es nur so winzig klein ist, aber welches unheimliche Potenzial dahinter steckt oder drinnen steckt und das nur darauf wartet, rege gemacht zu werden. Und mit jedem Schritt, wie das vorhin geschildert hat, das ist eigentlich das Opfer der Elohim, da wir haben potenziell zumindest einmal die ganze Schöpferkraft der Elohim, eigentlich mehr, weil die auch den Zustand mehr von oben hatten. Das, also alles. Im Grunde eine unerschöpfliche Quelle, die im Ich drinnen ist und nur darauf wartet, von uns ins Leben gerufen zu werden, aktiviert zu werden. Das Ich hat nie das Problem, dass es nicht genug Kraft bekommen könnte. Es hat den Zugang zu einer unendlichen Kraftquelle. Nur, ich muss den Schritt tun. Dann kommt sie. Dann ist sie da. Ja, das Ich existiert letztlich nur dadurch, dass es diese Schritte macht. Also kleine Schrittchen machen wir sowieso immer, weil sonst hätten wir es überhaupt nicht. Aber das zu erleben, einmal bewusst zu erleben, ist sicher ein wesentlicher Punkt in unserer Zeit. Ich meine, das ist auch der Kern dessen, was in der Anthroposophie geht. Und es ist so toll, dass die Schildern von dem ganz jungen Studenten Rudolf Steiner, wie er schildert, diese eine Nacht, wo er dieses Erlebnis hat erstmals. Und dann weiß er, was das Geistige ist.
Kannst du mal sagen, wo das steht?
Ah, das ist in den Briefen. Nein, im Lebensgang steht es nicht. Es ist ein Brief, den er an einen Freund geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht,
welcher. Wahrscheinlich einen, der da in Wien
ist. Ja. Mir ist der Name jetzt entfallen. Bitte?
Das passiert in Weimar, hast du jetzt gesagt.
Nein. Das war in Wien. Da war er noch in Wien. Da war er noch in Wien. Da. war er wohl kurz über 21, also es ist eh das Ich, Zeit, wo das Ich erwacht. Und ich meine, er kann keine Details schildern in dem Brief, also, aber es wird durch die Worte klar, wie gewaltig dieses Erlebnis ist. Und wo man eben nicht nur abstrakt redet über das, sondern wo es einfach in einem Moment einfach man diese Kraft spürt, die dahinter ist. Spürt, wie groß die ist, diese Kraft, wie unerschöpflich sie ist. Wie es eigentlich eine Kraft ist, die ganze Welt trägt im Grunde. Weil letztlich ist das, aus dem alles entsteht. Und das haben wir in unserem Ich drinnen. Und es geht nur darum, diese Kraft verfügbar zu machen. Das ist unser mühsamer Weg. Und heute geht es darum, diesen Weg immer bewusster zu gehen. Eben weil wir im Grunde, also zumindest die Menschen, die ein bisschen an geistigen Fortschritt denken und arbeiten, die stehen am Übergang von der Bewusstseinsseele zum Geist selbst. Aber Bewusstseinsseele, so wie sie verbreitet ist, ist halt Bewusstsein nach außen. Und wenn wir jetzt nicht den nächsten Schritt wagen, dann bleibt es dabei. Dann bleiben wir beim objektiven Bewusstsein nach draußen und dann würde keine weitere geistige Entwicklung stattfinden. An dem arbeitet massiv der Ariman, dass das da genau da stehen bleibt, an der Grenze. Die Bewusstseinszelle hat aber eben auch die andere Seite, das Bewusstsein aufs Geistige zu richten. Und das fängt an mit dem Erlebnis des eigenen Ich. Weil da habe ich das pure Geistige vor mir. Da ist letztlich die ganze Kraft drinnen, die geistige Welt geschaffen hat, das heißt die Wesen, die da drinnen sind, letztlich. Also das ist der Ursprung von allem. Und das haben wir in unserem Ich drinnen. Also das ist eben die Kraft, die über dem allen und darüber steht sogar. Und natürlich kann ich es dann nicht beschreiben. Ich kann nicht sagen, das ist dick, dünn, rot, grün oder sonst was. Aber ich spüre die Kraft, die da ist. Und ich spüre, ich kann sie rege machen. Ein bisschen wenigstens davon. Und das konkret zu erleben, um das geht es halt in unserer Zeit. Ja, in diesem Sinne. Danke für heute. Ja.